Hallo Ronny, erstmal danke, dass wir dich hier interviewen dürfen. Danke.
Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ja, also ich stelle Fragen und die Machta wird auch Fragen stellen. Ich fange mal an. Auf deiner Webseite steht drauf Begegnung in Stille. Was ist da mit Stille gemeint? Abwesenheit von Gedanken oder?
Erstmal ist damit unsere Wesensnatur gemeint, die still ist. Und durch die Möglichkeit der Offensichtlichkeit, das eigene Sein zu schmecken, tritt Stille in den Vordergrund. Und da ist es relativ zweitrangig, ob eine Abwesenheit von Gedanken ist oder Gedanken vorbeikommen. Das Dilemma ist, wo wir denn die Stille oder das Sein nicht schmecken, ist da, wo wir auf die Gedanken zugreifen müssen. Als eine Instanz, die Wirklichkeit hätte.
Und auch um eventuell Gefühle nicht zu fühlen, geben wir dafür dann den Gedanken unsere Aufmerksamkeit.
Ja, das könnte so ein Vermeidungsmechanismus sein,
Wie kann man den Vermeidungsmechanismus vermeiden?
ja. Ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Das eine könnte sein, dass man bemerkt, dass Gedanken einen nicht glücklich machen. Oder vieles Denken hat ja damit zu tun, eine Lösung finden zu wollen, dass man die Gedanken nicht in Lösungen oder Konzepten finden kann.
Wie ist es bei dir? Brauchst du noch oder passieren bei dir noch Vermeidungsmechanismen?
Relativ selten.
Also hast du kaum noch Gedanken oder ist einfach nur dieser Mechanismus, der die vermeidet, weg?
Ich habe kaum noch Gedanken, weil diese Instanz, die sie haben könnte, ist nicht da. Und ich bin nicht daran interessiert, jetzt keine Gedanken zu haben oder besonders weise Gedanken zu haben. Es ist mehr diese Abwesenheit des Denkenden oder der Besitzeridee, die in sich ein Gedanke ist.
Und kommen noch funktionelle Gedanken, also sind da nur noch funktionelle Gedanken
Ich weiß es nicht, machen wir
da? Okay.
keine Gedanken über Gedanken.
Spannend. Und sonst ist, also jetzt. Zum Beispiel, dann ist einfach nur Sehen da oder also fokussierst du dich auf das, was du siehst oder bist du mehr im Fokus die ganze Zeit in dieser inneren, ich sag mal, Stille vielleicht, ja. Also, ja.
Gar kein Fokus. Also die Natur von Wahrnehmung ist, dass sie in Bewegung ist. Und ich kann nicht sagen, ja, schaue ich in Konzepte rein oder schaue ich in das Konzeptlose oder schaue ich mir dieses organische Sein hier an. Die Wahrnehmung ist in Bewegung. Bringt es ein Konstrukt hervor, kann es angeschaut werden oder gelassen werden. In dem Anschauen wird es angeschaut, bis es durchschaut ist. Ist es im Körper, in diesem organischen Sein, ist es da? Ist es identisch mit der Stille? Ist es das einfach kein Festhalten an einer Idee von Gegenwärtigkeit?
Also es ist einfach die ganze Zeit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit da, ohne dass es sich an irgendwas noch festhält oder fokussiert.
Wenn du die ganze Zeit weglässt,
Ja,
dann
okay.
ja. Weil das einfach nichts mit Zeit zu tun hat. Das Aufrechterhalten von Suche wird damit verknüpft, dass wir es mit Zeit in Beziehung setzen oder mit einer besonderen Qualität von Raum.
Hast du überhaupt noch was mit Zeit zu tun?
Ja, in 2 Stunden steige ich in den Bus und fahre los.
Ist ein Gedanke.
Also es findet einfach hier in diesem praktischen Kontext statt. Schiebst ein Brot in den Ofen, schaust du, das ist eine Dreiviertelstunde fertig, dann guckst du rein, holst es vielleicht aus der Backform raus. Einfach in diesem funktionellen Kontext. Hast du morgens um 8 einen Termin oder nachmittags um 16 Uhr einen Satz, bist du da?
Aber erlebst du sowas wie einen Fluss von Zeit? Also
Ja, was ich eher erlebe, ist ein Fluss von Zeitlosigkeit.
wenn dir Gedanken, also wenn du jetzt so sprichst, ist es einfach ein direktes Passieren, ohne noch irgendwie nachdenken. Also die Worte kommen einfach aus dem Mund heraus, so wie sie
So wie
kommen.
bei dir. Also es ist was Natürliches. Ist immer wieder mit der Idee verknüpft, wenn ich erwacht bin, dann ist es so und so. Nee, das ist das natürliche Prinzip, was sich vollzieht und es vollzieht sich überall.
Nur dass ich glaube, ich spreche und mache mir Gedanken drüber, da weiß es genauso wie bei dir, nur dass ich es nicht erkannt habe, dass es so ist.
Das ist eine Idee, dass du es nicht erkannt hast.
Okay.
Weil das die ganze Zeit erkannt wird. Ist das dann nur diese Vorstellung, die sich reinsetzt und dann sagt er, ich habe jetzt was gehört, ach, das habe ich noch nicht erkannt oder das habe ich noch nicht realisiert oder da bin ich noch nicht. Es ist die Natürlichkeit von Wirklichkeit.
Okay, das heißt, es muss auch nicht ins Bewusstsein sozusagen kommen, dass man es noch nicht erkannt hat, sondern es ist einfach nur noch die Idee von diesem Gedanken, dass das so ist. Also so eine Idee einfach im Grunde
Das
genommen.
ist eine Idee, ja.
Okay.
Das heißt nicht, dass Ideen nicht sein dürften. Die tauchen genauso auf wie das spontane Wort oder wie der Wind, der die Blätter da draußen bewegt.
Das heißt, man kann selber auch nicht aufhören, diese Idee zu haben, weil sie wie die anderen Sachen eine Idee ist, die da ist oder nicht da ist oder auftaucht oder nicht auftaucht, die ich sozusagen auch nicht kontrollieren kann.
Du kannst dich immer ausrichten, wo du meinst, oh, das ist Qualität oder das Sein oder das habe ich als Selbst oder als Wirklichkeit erkannt oder erlebt oder das ist das, was ich bin, das ist eine absolute Gewissheit. Und dann siehst du, was passiert. Und Nisargadatta sagt, der letzte Wunsch ist der Wunsch nach Wunschlosigkeit. In dem Kontext hier, die letzte Idee ist, dass du ohne Ideen sein könntest. Und dann richtet man sich darauf aus.
Und wenn, das heißt, gibt es irgendwie einen Weg oder Sachen, die man sozusagen machen kann, da ist das nur das Ausrichten, dass man mehr dahin kommen kann oder dass sich das irgendwann vielleicht zeigt?
Ja, einfach erforschen wird ist.
Okay. Also nicht unbedingt in der Meditation oder ist noch nicht mal Meditation notwendig, also reicht dieses Forschen.
Notwendig ist gar nichts. Also wenn es aus einer Notwendigkeit passiert, führt es immer in die nächste Not. Wir haben uns jetzt in so einer Haltung. Ich sagte, das Verweilen im Ich Bin oder die Frage, wer bin ich, ist keine Methode. Meditation führt in das Ich Bin, in eine Methodenlosigkeit von Sein und dann findet da drin eine Offenbarung statt. Oder auch nicht. Und beides könnte eine Offenbarung sein. Der Hinweis auf das, was schaut. Dass auch diese Frage, wer bin ich, sitzt irgendwo. Auf einmal taucht die Frage spontan auf. Und auf einmal sieht sich das, was sieht. Und dann gibt es Momente, dann kommt der Impuls oder die Idee, sich der Frage, wer bin ich, zu widmen und es funktioniert nicht, es geht nicht. Vielleicht ist es nur ein Widerstand, vielleicht so eine Energetik, vielleicht nur ein Gedanke, es geht nicht. Und gehst in die Küche, kochst Wasser, pum. Einmal taucht nebenbei die Frage, wer bin ich, auf und es ist alles klar. Und es ist nicht so, dass man mit der Frage, wer bin ich, was dahin kommen könnte. Weil das, was du bist, hat seine Natur nie verlassen.
Und ob das bei einem dann auftaucht, dieses Aha, das ist es, Das heißt, das ist einfach bei dem einen gegeben und beim anderen nicht, ohne dass man es beeinflussen kann.
Das kann man für sich selbst herausfinden. In diesem, wo du für dich weißt, warum du zum Satsang gehst. Wenn Selbsterkenntnis oder das, was du in der Natur bist, das der Hauptgrund ist und alles andere schön ist oder nicht, gehst trotzdem hin. Alles andere, was du da im Gewinn hast oder in schöner Begegnung, so schön ist, wie es ist, keine Bedeutung für dich hat. Dann bist du mittendrin. Wenn du zum Kaffee trinken kommst, geh zum nächsten Schluck Kaffee.
Nicht mehr um die Leute oder das Zusammensein dann, sondern es geht um
die Essenz. Dieses Zusammensein, wo es nichts Zweites mehr gibt.
Und was würdest du deinen Leuten empfehlen, die beispielsweise schon 30, 40 Jahre zum Satsang, also zu Satsangs geben oder viel meditieren und sagen, oh, aber immer komme ich noch nicht weiter oder irgendwie hänge ich da oder sowas. Und die würden ja sagen, aber ich widme mich ja schon und ich gehe ja schon immer hin. Was würdest du denen raten oder sagen, woran es hängen könnte oder ob das überhaupt selbst überwindbar ist? Oder gilt es dann einfach nur zu sehen, in diesem Sein, mit diesem Hängen und mehr nicht?
Die Frage ist halt so ein bisschen fiktiv. Was soll ich Leuten sagen, die 30, 40 Jahre zum Satsang gehen und nicht hier sitzen?
Okay.
Also es ist eine individuelle Frage. Mhm.
Es kann also ausgerichtet sein, passieren, ohne dass jemand da ist, der ausgerichtet ist.
Dafür 10, ja.
Ist es gut, wenn man sich zum Beispiel auf was ausrichtet, zum Beispiel auf die Frage, wer bin ich, dass man dem direkt auch Aufmerksamkeit gibt, dass es auch geht, ohne dass jemand da sein müsste, der das macht.
Das ist ja genau das Prinzip, was ich eben gesagt habe. Da kommt der Impuls auf, zu fragen, wer bin ich, und es scheint nicht zu funktionieren. Aber weil dir die Frage wichtig ist, passiert im nächsten Moment, wer du Tee kochst. Also diese Ausrichtung passiert ohne Intention. Diese Erforschung passiert ohne Intention.
Kann man sich quasi auch auf was ausrichten, was man noch nicht mal kennt? Also man weiß zum Beispiel gar nicht, wo man sich drauf ausrichtet, aber irgendwie passiert trotzdem etwas.
Jeder kennt seine Natur. Also ein ganz einfacher Grund, weil man das ist. Und der Hinweis, der im Grunde überall im Satsang passiert, ist dieses Gefühl von Dasein, Anwesenheit, dieses Empfinden von Sein. Ob du jetzt in die Leere schaust oder in die Form, den Körper spürst oder einfach den Stuhl, auf dem du sitzt, durch all das wird das Gefühl von Sein offensichtlich oder Dasein oder Anwesenheit. Verschiedene Worte für dasselbe. Und das ist das Erscheinen unserer Natur. Und der scheinbare Shift ist nur, dass sich die Anwesenheit, die kein Objekt ist, selbst erkennt.
Also ich erlebe es so, dass es ein Ausrichten auf was ist, was eigentlich nicht so richtig greifbar ist. Also ich nehme alles wahr, aber gleichzeitig ist das Gefühl von da ist irgendwie, als wenn da noch was dahinter wäre oder das, wo drin das erscheint. Und was ich aber gar nicht so in Worte fassen kann, aber irgendwie tut die Ausrichtung darauf sehr gut.
Nice. Mitzukriegen, dass schon vor dem Sein Sein ist. Da kommt man nicht hin. Also das ist
Das heißt, das, was es braucht, ist dieses wirkliche Fragen in sich. Dann dieses wirklich wissen wollen, auch wenn man vielleicht selber nicht weiß, dass man es wissen will oder
Doch, doch, das weißt du, wenn
das
du es
weiß.
wissen willst.
Okay.
Dann brennst du oder dann zerreißt dich oder dann ist eine tiefe Freude da. Dann gehst du in einen Satsang oder in einen Tempel oder in einen Ort, wo das geehrt wird und alles hält an, ganz aus sich heraus.
Und wie geht man damit um, dass man, oder ich spüre das auch, dass zum einen ein Teil da ist, der möchte, und der ein anderer Teil, der sagt nein und ist, hat auch Angst davor, oder ich weiß nicht, aber da ist wie ein, ja, beides.
Super. Ist einmal super, das schon mal mitzukriegen, weil es ist wichtig, das zu sehen. In dem Sinne, dass es frei werden kann. Nicht, dass man was draus macht oder dass man sich darüber verurteilt oder kritisiert. Dass das Ich besteht in all dieses phänomenale und gedankliche Ich besteht aus zwei Tendenzen. Ich will und ich will das nicht. Und dass man sich dessen einfach bewusst wird und dass diese ganze Information und Energetik von Ichhaftigkeit auftauchen darf. Weil sonst quatscht einem das die ganze Zeit ins Ohr. So als würde da jemand so ein Souffleur im Hintergrund sitzen und zu versuchen, die Situation zu steuern. Über dahin, wo es Vorteile bekommen kann oder wo es scheinbare Entfaltung findet oder wo es sich mangelhaft erlebt oder wo es Abwehr hat. Aber überall, wo du hinkommst, bist du schon. So wie du da bist, bist du vollständig. Und diese ichhaften Kräfte sind wie so ein Souffleur, die dich suchen lassen. Die dir Stolz einreden oder Mangel. Und allein diese Stimme zu hören und da sein zu lassen, kriegst du mit, es ist ein Phantom. Und dann verliert es sozusagen diese anhaftende Kraft. Oder diese karmischen Strukturen werden weich und schmelzen weg.
Das heißt, in diesem direkten Kontakt mit diesem Spüren vielleicht, dass das da ist, ist schon Wahrnehmung da, die letztlich, wie es dann geht, weil es nicht um das eine oder das andere geht, das Ja oder das Nein.
Ja. Deshalb sagt man um ihn, die ich neti, weder dies noch das. Weder musst du Nein sagen noch Ja.
Und wenn du Menschen begegnest, ist dann ein Sehen davon da, dass du irgendwie eine spezielle Energie spürst, oder ist es wirklich nur noch ein Sehen, oder siehst du die anderen als Erwachte? Oder kannst du sehen, auf welchem, manche sagen ja auch, sie sehen, auf welchem Stand die Leute sind, also zum Beispiel in dem Sinne vom Stand, wie viel, was da noch für Themen laufen oder sowas, hast du sowas auch?
Ja, ich sehe das alles, also diese ganzen Ebenen oder Schichten. Im besten Fall interessiert es mich nicht.
Also Schichten, du siehst die Chakren oder
Nee,
Schichten.
diese Ebenen, die du gerade beschrieben hast.
Okay, wo.
Diese Qualität, wo bereits Erwachen geschehen ist, wenn es sich dann realisiert hat. Oder diese Qualität von Sein oder von wo steht jemand oder wo steht sich jemand selbst im Weg? Ich sage, im besten Fall sehe ich das nicht, aber sinnvoll wird es, wenn das Gegenüber an dieser Qualität interessiert ist. Einmal an dieser Qualität, wo es weitergeht oder wo man sich im Weg steht oder was ist Erwachen oder wie wird es möglich, dann kann darüber ein Austausch passieren. Ansonsten bin ich nicht an Ebenen interessiert.
Aber du siehst es, aber es passiert dann kein. Es wird einfach dann nicht. Es wird dann nicht in Worte gefasst, weil, wenn kein Austausch stattfindet, passiert ja auch kein Gedanke darüber, dann ist es nur ein reines Sehen.
Ja, aber im reinen Sehen findet ja auch ständig Begegnung und Austausch statt. Und gerade im letzten Satzang hier. Ist einmal eine Erforschung stattgefunden, gerade über diese Tendenz, das will ich nicht, als eine Möglichkeit von Selbsterforschung, wie sich der Ich-Geist versucht, aus der direkten Wahrnehmung rauszuziehen. Und dann natürlich nicht auf dieser Ebene von Energetik und Ich-Haftigkeit zu bleiben, sondern wirklich diese Tendenz zu durchschauen, bis das übrig bleibt, was schaut. Uns hat vorher keiner angesprochen und im Nachhinein wurde einfach deutlich, dass das so wie ein nonverbales Thema in diesem Gesamtsetting oder dem Raum hier war. Also die Begegnung spricht immer für sich selbst. Manchmal ist es schön, wenn jemand sagt, das ist meine Frage oder das ist mein Thema.
Und wenn du diese Ebenen wahrnimmst, kommen dir dann auch Wörter dazu, dass es mehr, dass du die Energien wahrnehmen kannst, wie da ist, ich weiß nicht, also da ist viel Ärger oder da ist viel noch irgendwie sowas.
Das ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, was ich wahrnehme. Es ist interessanter, wer da schaut.
Okay.
Also in der Wahrnehmung können alle Ebenen oder Dimensionen oder Gewöhnlichkeit auftauchen oder Frieden oder Unfrieden. Einfach nur die Frage, wer da schaut.
Trägt dich das dann noch an, also im Kontakt, oder kriegst du diese Energie auch, dass die dann, also ich weiß, zum einen, der sagt, er spürt die Energie auch in ihm, und natürlich ist das dann auch.
Das ist meine Kreuzigung. Immer wieder.
Das habe ich noch nicht verstanden.
Besser nicht.
Okay.
Ich bin das, was mir begegnet.
Und dadurch fließt es und ist einfach.
Das, was da ist.
Okay.
Jetzt hast du die Frage ausgesprochen, wer schaut. Dann muss ich die natürlich auch stellen. Wer schaut denn?
Natürlich kann man das verbalisieren, aber das hat ja nichts mit dieser direkten Sicht oder mit dem zu tun, was da schaut. Das ist einfach wieder das nächste Wort. Sagen wir, dass das Absolute ist das, was schaut. Durch alles. Und in diesem Scheinbaren sind dann Filter drin. Dass man glaubt, als Person zu schauen, oder dass man glaubt, Individuum zu sein, oder eine Energie ist man, oder irgendwas. Es sind einfach immer wieder nur Vorstellungen, oder man hat einen Erfahrungsraum, oder eine Selbstbildung, oder, ja, ich bin das.
Ist ja eigentlich witzig, ne? Das Ungetrennte denkt durch uns den Gedanken, ich bin getrennt.
Weil es auch diese energetische Realität gibt. Also Individuum heißt ja ungeteilt. Und was bezeichnet man hier in dem Setting als Individualität? Zu glauben, man wäre der Körper, zu glauben, man wäre ein Jemand, zu glauben, man wäre eine Wesenheit. Und es ist einfach so, dass aus dieser Ungeteiltheit von Absolutheit sich einfach wie ein Finger erhebt und noch einer, und noch einer, und noch einer. Und in allem ist diese Ungeteiltheit und Absolutheit von Sein mit verschiedenen Qualitäten. Aber in dem einen ist es nicht geringer, in dem anderen nicht mehr.
Die Qualität ist die gleiche, nur die äußere Form kann anders aussehen.
Ja.
Du hast eben gesagt, wo es geehrt wird, es, das Unaussprechliche, wie wir jetzt gesagt haben, in welcher Form? Also ist das immer ganz unterschiedlich?
Ich gehe davon aus, ja.
Du schließt aber da auch nicht so traditionelle Religionen aus. Also wenn du sagst, in einem Tempel oder auch in einer Kirche.
Die Worte sind nicht ganz richtig. Ich benenne das Wort Haltung. Ist nicht wirklich richtig, aber es gibt kein anderes Wort für. Also es ist immer die Frage, in welcher Haltung das stattfindet. Also ich war vor Jahren mal in Kroatien im Urlaub und bin da in den Gottesdienst gegangen. Und währenddessen in den tiefen Samadhi gefallen. Und als ich da rein bin, die Kirche war voll mit Menschen. Und als sozusagen die Wahrnehmung wieder aufgetaucht ist, war kein Mensch mehr da, den ich dann zum später gesehen habe, war der Pfarrer oder der Priester, und der hat mich angeschaut mit einem Wohlwollen und einer Selbstverständlichkeit. Da ist dann das Selbst auf sich getroffen. Und ich gehe nicht davon aus, dass in der Predigt oder in dem Bibel, da wird selten das Wort Selbst benutzt. Aber das Selbst ist in dem Kontext ganz offensichtlich auf sich getroffen. Meine Praxis ist oder meine Hauptpraxis ist die Mantra-Praxis. Mache ich schon seit 20 Jahren. Nach dem Erwachen ist es irgendwann aufgehört. Dann habe ich wieder damit angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist gut. Und orthodoxe christliche Kirchen, die sich direkt auf Gott ausrichten, haben eine Mantra-Praxis. Nisargadatta hat sein ganzes Leben lang eine Mantra-Praxis vollzogen. Das wäre zum Beispiel ein traditioneller Weg. Aber es gibt auch viele nicht traditionelle Möglichkeiten der Begegnung oder der direkten Schau. Ich sage nicht, es ist in keinster Weise irgendwas besser oder schlechter. Es ist wie ein Puzzle, und jede von diesem Gesamtsetting und jedes Teil muss an seinen Platz und mit dem verbunden sein, was einfach da ist. Nee, nicht aus einer Idee von Verbundenheit, sondern weil damit das Bild vollständig ist.
Mantra-Praxis heißt innerlichen Mantra aufsagen, oder?
Ja. Also wir sind ja im Grunde die ganze Zeit im Mantra. Subtil sagen wir mal ich. Und das ist das, was einen gefangen hält. Gleichzeitig könnte das zum Beispiel darauf hinführen, dass du deine eigene Gefangenschaft mitkriegst und sie als unwahr erkennst. Oder wir sagen, Devasetu, der Wolfram oder Mata und beziehen alles auf den Namen und auf die Person. Und das Nama-Mantra bringt dich sozusagen mit deiner ursprünglichen Qualität in Verbindung. Und die ist transparent und transzendent. Und diese Offenheit, das sieht sich einfach das, was schaut. Warum habe ich wieder damit angefangen? Weil unser kollektiver Raum einfach vollgestopft ist mit Gedanken. Und selbst wenn man einen stillen Geist hat, ein stilles Gemüt hat, das schwappt einfach über. Also einfach was Gesundes da reinwerfen oder was Ursprüngliches.
Gibt es auch sowas wie ein Angstmantra, was so öffentlich aufgebaut wird?
Klar, findest du an jeder Ecke. Und Mantra heißt im Prinzip Manas, ist der Geist. Und diese zweite Silbe Dra heißt, diese Manas zu transzendieren, also den denkenden Geist zu transzendieren oder das denkende Ich oder das scheinbare Ich. Und selbst wenn du erwacht bist in der scheinbaren Welt, erscheint auch ein scheinbares Ich.
Also es erscheint ein scheinbares Ich, das heißt ein Ich, was kommt und wieder geht und
es sieht nur so aus und trotzdem hinterlässt es wie einen Eindruck.
Also ich kenne dieses Ich-Gefühl, also das ist das, was dann kommt und wieder geht.
Okay, und über das Ich-Gefühl tauchen dann Bilder auf, wo man dann den Eindruck hat, man müsste so sein. Oder man schämt sich, dass man das und das getan hat. Oder man ist stolz dafür, dass man was auch immer geschafft hat. Also dass man jetzt einen Abschluss hat. Oder das würde ich so als dieses scheinbare Ich oder als dieses vorgestellte Bild beschreiben. Aufgebaut auf diesem energetischen Gefühl, ich bin da.
Und dann taucht irgendwann nur noch dieses Gefühl auf, ohne mit diesem Ich verknüpft zu sein, dass man denkt, das gehört zu einem Ich.
Ja, das kann sich sogar vollständig auflösen. Ja. Und andersherum, du bist immer das, womit du dich identifizierst.
Und taucht in dir noch Energie auf, so? Dass du merkst, da ist viel Energie gerade in der Hand oder im Fuß oder irgendwie sowas?
Naja, ich lebe doch.
Ja.
Meinst du, dass das Ich-Gefühl ist, dass das Energie im Fuß ist oder in der Hand oder im Bauch oder so der Plexus oder im Kopf oder im Herz?
Ja, also ich habe jetzt so verstanden, dieses also wenn ich da so hinfühle und spüre dieses Ich-Gefühl, dann spüre ich, dass sich das wie ich anfühlt, aber gleichzeitig merke ich auch, es ist einfach Energie letztlich.
Ja.
Und das ist jetzt die Frage, ob, also ich habe es jetzt so verstanden, dass dieses mit diesem Ich-Gefühl wegfällt, aber dass trotzdem diese Energie, die ja da ist, trotzdem bleibt. Also dass man dann zum Beispiel nur noch...
Ob die bleibt, kann man nicht sagen. Spätestens okay. Wenn der Körper tot ist im Umfeld, wird es rausgehen. Also.
Okay.
Die Toten haben das nicht mitgekriegt, aber die Lebenden, die es überprüfen, die sagen, ja, jetzt ist es irgendwann raus. Keine Lebensenergie mehr, der Körper ist kalt. Aber solange man lebt, ist da Energie drin. Und die Ich wollte gerade sagen, der subtilste Punkt, aber eigentlich ist es das Offensichtlichste. Und irgendwie ist es beides, so das Subtilste und das Offensichtlichste, wie Identifikation passiert, ist über Energetik und über Körperempfindung. Und dann ist es der Verstand, der was draus macht. Aber die Identifikation findet erstmal über Körpergefühl und Energetik statt. Und der Verstand sagt zum Beispiel, das ist mir zu viel. Oder es fühlt sich toll an und der Verstand sagt, ich bin jetzt erleuchtet. Und dann baut sich sozusagen immer wieder ein ich-haftes Bild auf. Und diese Tendenz fällt im Grunde einfach weg, wenn das klar ist, dass Energetik einfach Energetik ist. Dass Körperempfindung einfach Körperempfindung ist.
Das heißt, du siehst dich auch, hast du in dem Moment, wo das so weggefallen ist, gedacht, wow, jetzt bin ich erwacht, oder war dann einfach nur eine Wahrnehmung, aha, jetzt habe ich es erkannt, aber ohne Gedanke, oder wie? Also du, ich verstehe das jetzt auch so, dass du dich selber nicht als Erwachen in dem Sinne siehst, wo dieses Ich drauf aufgebaut ist, wie euch. Ich bin jetzt der Wachte, das machen ja auch manchmal Leute, wow, das ist jetzt der Wachte, sondern das ist einfach einfach nur jetzt Wahrnehmung da ist. Die
Wirklichkeit hat sich hier realisiert. Und als das Erwachen passiert ist, da ist schon ein Gedanke dazu aufgetaucht. Der war nicht. Der war nicht präzise, der Gedanke, aber er war nicht falsch. Was sich vollzogen hat, dass ich in einem Geschehen auf einmal festgestellt bin, dass ich das Geschehen vollständig, ohne ein Ich vollzieht, was irgendeine Basis oder irgendeine Substanz haben könnte. Und das war einfach nur mittendrin in diesem Geschehen im Moment von Erkennen. Und dann ging das Geschehen einfach weiter. Und auf einmal habe ich mich umgedreht und ohne dass was passiert ist, ist die Welt wie implodiert. Und der nächste Gedanke dazu war, jetzt habe ich die Welt verlassen. Präzise ist die Aussage in dem, wow, das, was ich bin, hat die Welt nie betreten.
Und das war ab dem Moment sozusagen, das war ein Moment, der ab da gefestigt war und so genau so sich vollzogen hat, wie du das jetzt auch alles so wahrnimmst, oder war das danach auch ein Prozess, der dann tiefer geworden ist oder sich intensiviert hat?
Vor diesem Einschnitt, den ich gerade beschrieben habe, gab es viele Satoris oder Erleuchtungserlebnisse und danach ging es wieder raus. Ging es wieder zurück in die Identität. Ab dem Moment gab es kein Zurück mehr. Da gab es nochmal ein Erkennen. Das war aber auch gar kein Erkennen. Da gab es einen Schnitt, der war vor der Wahrnehmung. In dem, wo nie was passiert ist. Im Grunde kann ich noch nicht mal sagen, wann das stattgefunden ist. Weil das eine Erlebnis, das war großartig, das war still und großartig. Das zweite, das Erkennen, das war eine Stille ohne Zweites. Das war kein Happening. Ich kann nicht sagen, wann oder wo. Und Und es ist ein Paradox, weil es ab dem Moment vorbei ist und das Leben weitergeht. Und danach gab es eine lange Phase, wo einfach nichts passiert ist oder da ist der Gedanke, der dazu einfällt, dass nur Gottes Wille geschieht. Gehst auf die Arbeit oder schaust aus dem Fenster oder gehst in den Supermarkt, alles, was dir dazu einfällt, da geschieht nur Gottes Wille.
Und hast du dich verändert dann danach, also dass du dich anders angefangen hast zu verhalten in manchen Dingen oder ging es einfach genauso, also wurde das von außen bemerkt sozusagen oder hast du es selbst auch wahrgenommen?
Ja, die Sache ist, sind alles positive oder negative Projektionen.
Also eine Kategorisierung von das ist gut und das ist schlecht, wenn man sich so und so verhält.
Ja.
Okay.
Oder dieses, wow, was für ein Erleuchteter. Oder dieses, nee, der ist doch nicht erleuchtet. Oder halt auch auf irgendwelche Tendenzen bezogen. Alles findet alles im Geist statt, der sich was vorstellt.
Dadurch auch die Unterschiedlichkeit der Erwachten. Also man, viele sagen ja, das ist so die Anlage, die man behält, aber letztlich ist es dann auch einfach nur Gottes Wille, der durch denjenigen geschieht. Und es ist nur einfach, dass das jetzt trotzdem dieses Sehen erkannt wurde, also wer man wirklich ist, aber Gottes Wille passiert trotzdem und es ist einfach nur Ausdruck, der geschieht.
Wie du sagst, sehen, was sich erkannt hat und leben, wie es geschieht.
Und ich meine, dass ich es richtig gehört habe, dass du auch schon früher als Kind oder Jugendlicher immer wieder so Momente hattest, wo du so eigentlich schon die Erwachensmomente hattest, aber oder wann hat das angefangen bei dir?
Ja, das ist ja das Erstaunliche in der Geschichte, dass es dazu eigentlich gar keinen Anfang gibt. Also da, wo sich ich erkannt hat, da hat sich auch sein erkannt. That's it. Da, wo sich das Relative erkannt hat, fing auch an, das Absolute sich zu entschleiern.
Das ist schon immer da ist.
Und das ist schon immer da, ja. Also seinem Wesen nach ist es schon immer da und hier in dieser Geschichte und in einem Organismus auch so. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, irgendwann hat es sich erkannt. Es gab eigentlich keinen Moment, wo es sich nicht erkannt hat. Es zeigt sich nur als Klarheit und direkte Einsicht und Verwirrung oder als Vorstellung.
Verstehe das, was ich jetzt nämlich gefragt habe, war, gibt es bestimmte Momente, wo du das und das empfunden hast, aber letztlich sagst du ja, es war die ganze Zeit dann jeden Moment, egal was passiert ist und deswegen kann das gar nicht gesagt werden. Da habe ich das schon mal wahrgenommen als da und da, sondern es war die ganze Zeit eigentlich.
Absolut, ja. Ja, deine Natur ist doch das, was du bist. Und jetzt sitzt deine Persönlichkeit, eine Körperidentität, wo drin taucht es auf? Was findet da drin statt? Du bist anwesend. Du bist da.
Ja, also das heißt, in jeder Regung, die in mir passiert, auch wenn ich sie in irgendwas verurteile, gut oder schlecht, ist es eigentlich die ganze Zeit das Gleiche, dass sich die Natur zeigt. Oder zumindest da ist, egal in welchem
Ausdruck. Sie ist da, ja.
Und in dem Moment, wo es gibt ja so Momente, da taucht, also ich kenne das von mir, dass ich so abtauche, also dass ich wieder auftauche oder ja, das wahrscheinlich, dass ich wieder auftauche, nicht, oh, wo war ich denn jetzt gerade? Und in diesem Moment, wo man so weg ist, ist dann die Wahrnehmung von Nicht-Wahrnehmen oder von Nichts-Dasein oder von.
Ja, gibt beides. Also wenn es zu einer Abwesenheit kommt, dann gibt es Abwesenheit ohne Wahrnehmung und Abwesenheit mit Wahrnehmung. Und für beides musst du sein. Also bist du auch nicht das Gewahrsein. Das ist sozusagen das Letzte, das zweite Erkennen, wo es sich realisiert hat. Da wurde erkannt, dass keine Wahrnehmung gebraucht wird, um zu sein, was ich bin. Ist natürlich fatal. Eine totale Irrelevanz. Frag Ramana, wie kann ich dem Leiden entgehen? Ganz einfach. Sei dir deiner Natur bewusst. Keine andere Methode. Und was soll das sein, sich seiner Natur bewusst zu sein? Du kriegst mit, dass Wahrnehmung stattfindet, oder du kriegst mit, dass du anwesend bist. Das wird sozusagen zur Priorität.
Das heißt, man kann sich selbst nie sehen, weil man das ja ist.
Weil du das bist, was Wahrnehmung ermöglicht. Und du kannst dich selbst sehen, wenn du das Sehen bist. Wenn dir nichts mehr einfällt und du einfach in Stille verweilst, bist du das, was Wahrnehmung ist. Und dann schau du sowohl in die Welt wie auf sich selbst. Und wenn in beidem kein Interesse liegt, findet ein Erfassen statt. Oder findet ein Sehen statt.
Das Sehen, was zwischen beiden liegt, sozusagen.
Es
Egal,
liegt
jetzt sehen wir
nirgendwo.
was. Ja, okay.
Weil nichts dazwischen liegt, triffst du einfach nur auf dich. Aber das passt einfach dann in keine Kategorie mehr von Sein oder Beobachter oder was auch immer. Es wären dann einfach nur Erzählungen.
Verstehe. Und du selbst hast ja deinen normalen Namen behalten. Und es gibt ja viele, die sagen, es hilft, wenn man einen anderen Namen annimmt aus, ich weiß nicht, nennt man das Sanskrit, dass man sich besser darauf fokussieren kann. Denkst du, sowas ist notwendig oder ist das auch eigentlich eine Irrelevanz?
Find heraus, was du bist, und dann brauchst du keinen Namen. Ich habe mich für den Namen, den ich nutze, entschieden, weil mich keiner fragt, wo hast du den her? Der Einfachheit halber. Was so zum Beispiel eine Tendenz ist, alles so einfach zu halten wie möglich. Was für den einen einfach ist, ist für den anderen Leben spielt sich.
Aber denkst du schon, dass wenn man so einen Sanskrit-Namen hat, dann wird, also ich habe das so gehört, dass durch diese Aussprache des Sanskrit-Namens schon die Ich-Identifizierung weniger
Ja, das Mantra-Praxis.
ist. Okay, und das ist, kann man schon sagen, das wirkt das.
Maybe.
Hättest du gern einen Namen von ihm?
Ja, habe mich nur mal so interessiert, weil ich das beobachtet habe, dass das viele Leute machen und ich mich und ich mich gefragt habe, ob das wirklich so wichtig ist. Wenn ich eher, ja.
Wenn es für dich stimmig ist, ist es gut. Es geht nicht um eine Wichtigkeit oder eine Unwichtigkeit. Das basiert alles auf vollkommener Irrelevanz. Meditation, Selbsterforschung, Mantra, Gebet. Das, was hier draußen passiert, das passiert alles aus einer Irrelevanz heraus oder aus einer Grundlosigkeit. Dem dann hinten was dran zu hängen, macht es schwer. Weil wenn du merkst, oh, das ist eine Resonanz, das fühlt sich gut an, das fühlt sich rund, stimmig an, probiert man es aus. Und dann passiert was. Ein Ablösen von Identitätsbildern oder man kriegt einen feineren Geschmack von seiner eigenen Essenz. Darüber kann man so zum Beispiel tiefer schauen oder fühlt sich einfach genährt.
Das heißt, eigentlich heißt es ja, dass wenn alles Äußere irrelevant ist, dass es dann auch keinen Weg gibt, den man als gut oder richtig beschreiben könnte, sondern der Weg passiert, wie er passiert und ist, wenn es letztlich dann zum Erkennen, zum Erwachen führt, immer der richtige für jemanden, egal was er da macht. Also zum Beispiel, wenn da jemand ist, der gar nicht meditiert oder so, oder vielleicht wenig, aber dafür viel herumläuft und immer wieder in diesem Wahrnehmen und so ist, ohne jetzt aber dieses bewusste Meditieren zum Beispiel anzuwenden, könnte das ja trotzdem, oder irgendein plötzliches Erlebnis passiert, wo so ein Erwachen stattfindet.
Wenn ich es richtig verstanden habe, du fragst, was ist hilfreich? Was kann man tun, was kann man nicht tun?
Genau, und ob es wirklich jetzt sagen kann, man sagen kann, dass das und das führt dazu, oder ob es eigentlich da gar keine Anleitung gibt, weil letztlich.
Gibt es und gibt es nicht. Also, es ist interessant, für sich herauszufinden, was sind denn die eigenen Fragen, die man hat. Es gibt Menschen, die können ihre eigenen Fragen nicht finden. Oder sie können sie nicht formulieren. Und dann wühlt man sozusagen die ganze Zeit in Dreck oder in Weisheitsschriften, aber kommt sich selber keinen Schritt näher. Also im Dreck wühlen, man geht immer tiefer in Schmerz oder in den Traumata rein oder liest sich in irgendwelche philosophischen Gitas vor und zurück, aber ist dann sozusagen in einer zweiten Welt gefangen. Und interessant ist zu bemerken, okay, worum geht es mir? Was sind meine Fragen? Glaube, an dem Punkt kann ein Lehrer oder ein Meister wichtig sein, dass er dich bei dir hält. In dem Sinne von deinem eigenen Sein, nicht von dem Lösen von einem Konzept, um auf eine Antwort zu kommen. Oder immer wieder dieser Hinweis zu erforschen, wer das ist, der die Frage hat und wer das sucht.
Und jetzt gibt es ja Menschen, die sehr, also denkst du, dass es hilfreich, trotzdem hilfreich sein kann, sich Traumata oder irgendwelche Konflikte anzuschauen? Oder denkst du, das ist absolut eigentlich dann irreführend vielleicht sogar?
Kommt immer darauf an, in welchem Kontext es stattfindet, vor allem in welcher Haltung es stattfindet. Wenn man die Wirklichkeit sucht oder Befreiung oder Erwachung sucht, dann ist es wichtig, dass man sich seiner Vollständigkeit bewusst ist. Und im Körper ist natürlich alles gespeichert oder im Energiesystem. Und dann taucht dann Erfahrung von Verletztsein oder von Unvollständigkeit auf. Aber wo taucht sie auf? In deiner Vollständigkeit. Oder andersherum. Wenn eine Selbsterforschung in dem Sinne, wer du wirklich bist, stattgefunden ist und dich eine Energetik oder ein Trauma überrollt, kannst du so tief oder kannst du so umfassend loslassen, dass du an keinem Selbstbild festhalten musst und somit kein Trauma und kein Drama übrig bleibt. Wenn sich das auf der Ebene von Identität abspielt, wird es immer wieder nur ein Austauschen von Selbstbildern sein. Und in diesem, wo Energetik vollständig auftauchen darf, könnte es interessant sein zu schauen, wo ist der Grund? Über diese Frage, wo ist der Grund, dessen wirst du keinen Grund finden. Aber diese Energetik kann sich wieder an seinem Ursprung verorten. Und darüber passiert dann wie ein Einordnen in die eigene Harmonie. Und vielleicht taucht zu dieser Frage, was ist der Grund, nochmal ein Bild auf oder eine tiefe Geschichte, wo dann vielleicht ein Einsehen passieren kann oder ein Ablösen.
Und kommen, wenn man erwacht ist, alle Traumata hoch, die einen irgendwie hindern oder die, sag mal, ja, die irgendwie hinderlich sind, kommen die alle hoch oder kommt da so was hochkommen?
Ja, es kommt hoch, was hochkommt, ja.
Okay.
Also es gibt nichts, was hinderlich ist. Und es zeigt sich das, was gesehen werden muss.
Das heißt, es gibt ja auch, ich sag's mal hier direkt, auch Erwachte, wo ja auch kritische Stimmen herrschen, dass die das oder das machen, wo gesagt wird, oh, das ist aber nicht so ganz stimmig für.
Für den Beobachter.
Ja, genau, das heißt, es ist auch einfach.
Für eine zweite
Ja,
Instanz, die
es ist,
sagt,
ja.
es sollte anders sein.
Okay.
Aber ob das wirklich so ist?
Und ist das zu sagen, jede Handlung oder jedes genauso wie es durch einen geschieht, ist notwendig in diesem großen Ganzen? Ist das auch wieder eine Interpretation?
Würde ich schon sagen, ja.
Es ist einfach nur ein
Ist ein
Geschehen.
wahres Konzept. Ist eine
Okay.
Interpretation und es ist eine Konzeptualisierung der Wahrheit. Und wenn die Gesamtenergetik passieren darf, ein Organismus. Der eine Organismus ist eher konditioniert über den Verstand, der nächste Organismus ist eher konditioniert über das Gefühlsdrama. Der nächste hat eher eine Körperidentität. Und dann taucht irgendwas auf, was einen antriggert. Und wenn sich das komplett abspulen darf, so tief, dass kein Gedanke mehr dazu stattfindet, so umfänglich, dass Gefühl da ist, aber kein Gefühlsdrama mehr. So viel Körper, dass kein Körperbild mehr übrig bleibt. Dann ist diese vollkommene Übereinstimmung dessen, dass es so sein muss, wie es ist. Aber es könnte auch komplett anders sein und es wäre dasselbe.
Und gibt es verschiedene Grade von Erwachtsein?
Keine Ahnung.
Auch ganz nett.
Im Traum gibt es alles.
Das heißt wieder dieses eigentlich nicht wissen, ja, es ist, ich meine, wir wieder festhalten und erklären wollen, ist das letztlich dann.
Da kann man seine Suche mit aufrechterhalten, mit Erleuchtungsebenen oder Erleuchtungsgraden oder was auch immer. Oder jemand zieht darüber sein Geschäftsmodell auf.
Vergleich.
Ich habe das mal gemacht zum Spaß. Ich habe mich da hingesetzt und habe das wirklich total mit einem Lachen gesagt. Sagt so, ich habe gesagt, ich bin ja auf Stufe 85 und hier meine Partnerin, die steigt jeden Tag mehr auf. Und ein Mensch war kurz davor, sich zu verneigen. Ich sage so, Mama, das war ein Witz. Das war der Einzige, den ich am nächsten Tag nicht mehr gesehen habe.
Und stimmt, dieses ist ja letztlich ein Affenkonzept, aber dass man immer Menschen anzieht, die auf einer Ebene mit einem sind.
Sehr schön.
Also die energetisch sozusagen auf dem gleichen Level irgendwie sind mit
Das treffe ich selten jemand.
Seele, ja. Also das, ich habe gehört, dieses Erwachte nicht geht aber so davor.
Keine Ahnung, davor kenne ich auch nicht so richtig.
Und nimmst du das, ist das ein Unterschied in der Wahrnehmung, ob du jemanden, also oder in der, das klingt auch hart, aber in der Qualität, wenn du jemanden triffst, der eben auch diese Erkenntnis hat oder nicht?
Ja, das ist cool. Das ist völlig normal. Einfach zusammen sein, Tee trinken und es ist das, was Satsang ist. Und meistens ist es in diesem normalen Kontext, dass man sich, dass da Vorstellungen ausgetauscht werden. Urteile, Kritik. Was man sich wünscht oder was nicht wünschenswert ist. Es ist ein Genuss, wenn der Wahn auf sich trifft.
Okay, also weil dann eben das nicht mehr ausgedrückt werden muss, diese ganzen Ko Wünsche und
Es ist
sowas.
nicht da.
Ja, was redet man da noch? Weil letztlich ist es ja eigentlich die ganze Zeit, dass man über so Sachen redet.
Naja, über das, was so unmittelbar da ist, hast du hättest noch einen Tee für mich, das, was gerade so los ist.
Oder schweigt dann.
Völlig ungezwungen.
Ist das auch eine gewisse Anstrengung für dich jetzt, eben wenn über FESO-Konzepte und sowas geredet wird?
Nicht wirklich, aber es ist nicht so. Es gibt Konzepte, die ich interessant finde, aber das erzähle ich dir nicht, welche das sind. Weil das sind die Konzepte, die sozusagen alles auslöschen oder wo dann kein Konzept mehr übrig bleibt. Das passiert einfach nur spontan, deshalb sage ich nicht das und das ist das. Sonst hat man wieder ein Gesprächsmodell und es ist einfach nicht das Modell dessen, sondern es ist einfach diese Wirklichkeit, die sich spontan in Worte oder in Energetik ausdrückt.
Eigentlich müsste man fast die ganze Zeit, ich überlege gerade, wenn ich immer still wäre, wenn ich wahrscheinlich über Konzepte rede, wäre ich wahrscheinlich viel, also fast die ganze Zeit still oder müsste die ganze Zeit still sein. So, wie macht
Nee.
man das eigentlich?
Du schaust dir einfach das an, was auftaucht. Du erforschst das, was auftaucht, und du durchdringst das, was auftaucht, und übrig bleibt Stille. In diesem Anschauen, was auftaucht, ist Stille. In diesem Eintauchen dessen, was da auftaucht, ist Stille. Und im Durchdringen gibt es nichts Zweites mehr. Und dann, das ist eine Haltung, die ist nicht geknüpft an Meditation, die ist nicht geknüpft an Satsang, die ist nicht geknüpft an dieses oder jenes, sondern die ist geknüpft an mein eigenes Sein. Da taucht das auf, das schaue ich mir an. Da taucht was auf und ich lasse mich drauf ein. Und in diesem drauf einlassen ist es schon wie transzendiert oder das hinter dir gelassen.
So, dass es dann nicht mehr auftaucht.
Mag sein, dass es wieder auftaucht oder nicht. Aber es geht ja nur um diesen Moment von Gegenwärtigkeit oder den Moment von Stille.
Das kann man auch fühlen, oder?
Ja.
Wahrnehmen. Und darauf im Grunde genommen den Fokus zu halten und das andere kommt und geht.
Das, was kommt und geht, ist bietet dir Möglichkeit für Erforschung. Wer bin ich? Die und die Gedanken bin ich nicht. Wow, Gefühle von Traurigkeit, Angst bis Freude oder Liebe. Wow. Da hörst du dann schon irgendwann auf zu sagen, das bin ich nicht. Es verschwindet immer wieder mehr und mehr.
Das heißt, diese Erforschung ist schon wichtig und nur diesen Fokus halten auf dieser Stille reicht theoretisch nicht.
Den Fokus auf der Stille halten erscheint mir wie eine Abspaltung. Wenn das wirklich jemand kann, in Anführungszeichen, dann taucht einfach nichts mehr in diesem Bewusstsein auf. Dann taucht nichts mehr auf in dem Organismus. Aber hier finden immer der Stille-Retreat statt, beim Wochenende oder bei mehreren Tagen. Und dann gibt es da Phasen, wo wir eine Dreiviertelstunde, Stunde im Satsang in Stille sitzen. Dann gibt es einen Nachmittag, wo es still ist. Gehst du abends in Stille nach Hause, morgens kommst du in Stille wieder. Zwischendrin ist ein Gespräch oder Begegnung im Satsang. Viele Menschen sagen, boah, es wird so still und der Verstand ist so am Plappern. Und da ist oft so mal der Versuch, im Zeugenbewusstsein zu bleiben oder in der Stille zu bleiben. Aber dieses Gesamtsetting an sich ist doch Stille. Das wird dann so eine, nur eine Beschreibung, das wird dann wie zu so einer Abspaltung. Du liest Ramana, liest Nisargadatta, hörst es Ich Bin, hörst von der Leinwand und die Wahrnehmung oder der Zeuge zieht sich auf die Leinwand zurück. Ja, geht ein Momentchen. Und dann wird es auf einmal laut, obwohl du in einem Raum bist, wo es einfach still ist. Es wird richtig laut. Das Erstaunliche ist, wenn der Verstand einfach da sein darf, wenn Gefühle, wenn Energetik da sein dürfen, wenn Körperempfindung komplett da sein darf, zeigt sich hier mittendrin das, was man die Leinwand nennt. Ganz aus sich heraus. Dann ist es diese Natürlichkeit von Stille.
Also in diesem Lärm sozusagen
entleert er sich selbst. Weil er einfach nur gesehen wird. Und dieses Konzept von Lärm und Stille einmal nur ein weiterer Gedanke dazu ist.
Und in der Wahrnehmung passiert es ja automatisch, dass manchmal der Fokus mehr, ich kenne das, dass ich mal mehr das eine spüre oder mehr das andere, obwohl ich wahrnehme, das andere ist auch da, aber der Fokus richtet sich automatisch, ohne dass ich es manchmal steuern kann in die eine oder andere Region. Und das wird auch einfach nur wahrgenommen, wie...
Es liegt in der Natur der Wahrnehmung, dass Wahrnehmung in Bewegung ist. Da, wo Energetik ist, da, wo Intensität ist, geht Wahrnehmung hin. Wenn die Wahrnehmung freigelassen ist, kehrt sie aus sich heraus in ihre Quelle zurück. Also Bewusstsein geht zu sagen, auf Selbsterforschung, findet sich nicht und geht wieder zurück in die Quelle. Bewusstsein tritt aus sich heraus, ohne einen Schritt zu tun. Wahrnehmung findet statt. Ah, hier, dort. Das sind die Anforderungen, die es zu erledigen gibt. Wenn erledigt, da sind Bedürftigkeiten. Da ist das, da ist jenes. Da ist nur Energetik. Da ist nur ein Gedanke. Da taucht dann der Gedanke auf, du musst was machen.
Was mir gerade als Frage kam, ist, worauf ich dann so den Fokus lege. Aber letztlich liegt der Fokus dann in dem, was wahrgenommen wird einfach, wo die Wahrnehmung gerade drauf gerichtet ist und was wahrgenommen wird. Oder im Wechsel der Wahrnehmung.
Das kann im Grunde so nicht gesagt werden. Ich knüpfe mal an deine Frage oder Aussage an. Da, wo du dich energetisch oder von deinem Bewusstsein her befindest.
Okay.
Und es ist einfach, es ist vollkommen einfach, wenn du einfach hier bist, wenn du da bist. Und dann taucht diese ganze Energetik auf von Gedanken, von Gefühlen, von Körpererfahrungen, von da draußen passiert was. Und es, meine Bewusstheit ist mir am wichtigsten, ohne da draußen irgendwas wegzumachen, dann kriegst du das mit und das und das. Und das Schöne ist, indem das alles komplett da sein darf, bleibt dir nichts anderes übrig, als in der Natur zu verweilen. Also da braucht es gar keinen Fokus, da braucht es gar keine Ausrichtung. Das richtet sich ganz aus sich selbst heraus aus.
Und dieses Springende, was ich dann so wahrnehme, wird auch einfach nur wahrgenommen.
Ja, da springt ja nichts.
Ich habe noch eine Frage, die mich betrifft, vielleicht aber auch andere, gegen etwas zu sein, einfach etwas zu sehen und das Gefühl zu haben, ich mag es nicht oder ich will es am liebsten nicht, auch wie andere Menschen sich verhalten, gerade jetzt in der Situation, ist es auch eine Art von Anhaftung und Identifikation?
Ja, aber auch Teil des menschlichen Spiels. Und dieses Leben oder die Gesamtenergetik zieht den Körperorganismus auch irgendwo rein. In dem Sinne, dass man auch Stellung bezieht. Also es ist gar nicht so wichtig, alle Identifikationsprogramme abzulösen. Es geht nur, wenn ich das Gespräch ja immer verfolge, geht es erstmal grundlegend darum, diese Identifikation an der Stelle abzulösen, wo es gar kein Ich gibt. Und das Ich, was hier vorne erscheint, einfach sein zu lassen. Mit seinem Ja und Nein. Mit seinen Tendenzen. Die sind dann sogar hilfreich, wenn sie in den Dienst der Wahrheit gestellt werden.
Wann werden sie in den Dienst der Wahrheit gestellt und wann nicht?
Sie werden in den Dienst der Wahrheit gestellt, wenn dir die Wahrheit das Wichtigste ist. Und du alles wahr sein lassen kannst. Also du beziehst einen Standpunkt, okay, das möchte ich. Und es läuft anders. Und in diesem, ob es anders läuft, ob es dein Empfinden nach richtig läuft, dass diese Gesamtenergetik wahr sein darf, wie sie ist, wahrgenommen wird, gefühlt wird. So weit wie es geht. Wenn das wirklich auftauchen darf, offenbart sich das, was Wahrheit ist. Es wird nicht in den Dienst der Wahrheit gestellt, wenn ich sage, ja, das muss doch so sein, das darf doch nicht so sein. Und dann zu sagen, sich immer wieder neue Konzepte zu schaffen oder ein Drama.
Also es ist quasi wie ein Schritt zurücktreten. Also das gegen irgendwas sein oder als unklug oder dumm zu empfinden, was andere machen, das auch in dem Rahmen zu sehen, wo alles sein darf.
Ja.
Und auch bei mir ist es dann auch so, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht richtig, was andere machen, dass dann die Liebe verloren geht. Aber im Grunde sind dann auch wieder Augenblicke, wo ich sehen kann, dass trotzdem der Liebe da ist für alles, selbst für das, was ich an der Oberfläche irgendwie ablehne.
Die Liebe geht nur an der Stelle verloren, wo Vorstellungen miteinander kämpfen.
Anscheinend verloren.
Ja. Es gibt eine wunderbare Aussage von Sri Aurobindo. Sozusagen von seinem Erwachen und einer Art Umwandlung erzählt und hat gesagt, wenn ich gesagt, ich kann nicht sagen, dass das scheinbar war, weil damit würde ich dem alles Gewicht nehmen. Und das fand ich so eine erstaunliche Aussage. Also nur, wenn wir es wirklich wahrhaben, da sein lassen können, so tief, dass wir nichts mehr zwischenstellen können an Wahrheit oder an Unwahrheit oder an Bedürftigkeit oder an Idee von Fülle, dann werden die durchweg diese ganzen Vorstellungen einfach weggefegt. Und klar kann man aktuell, wenn ich das Wort auch mal wieder gerne, scheinbar, kann man das Wort scheinbar verwenden, aber das, was sich vollzieht, da passt kein Konzept von scheinbar dazwischen. Das ist so nah und so substanziell.
Also kann das Abwerten durch den Scheinbar auch eine Art Abwehr sein,
Ja.
oder? Aber meine Erfahrung ist eben diese totale Abwehr von allem, das kann auch wieder einen Funk bringen, der sehr gut ist, ne? Dass nämlich dann, da ist dann gar nichts mehr, kein Halt mehr, kein Anhaften mehr.
Deshalb gibt es auch keine Regeln oder keine Methode in dem Sinne von, was an dem einen Punkt, Anführungszeichen, richtig ist, am nächsten Moment falsch. Und vielleicht ist es genau das Falsche, was dich zum nächsten bringt, wo du merkst,
Was mich
und
zum
auf dich
Richtigen
selber.
bringt. Ja.
Wenn du so Leute triffst, jetzt nicht im Satzang, sondern so, hast du dann auch das, wenn sie reden so von sich oder hast du dann auch das Gefühl, über die Wahrheit mit ihnen reden zu müssen? Um sie darauf zu stoßen, oder das heißt das Gefühl, das hast du ja nicht mehr, aber passiert es dann? Oder muss das nicht passieren, weil alles so ist, richtig ist, wie es schon ist?
Hier wird auch Energiearbeit angeboten und in dem Kontext versetzt uns jemand hier und mittendrin habe ich über die Wahrheit gesprochen. Ich habe gemerkt, das kann gehört werden, aber es ist nicht eingängig. Ich sei eingelassen. So, wenn ich mit irgendwo jemand am Kaffeetisch sitze, wem soll ich das erzählen? Und genauso passiert das. Sitze ich mit wem auch immer, mit meiner Mutter am Kaffeetisch und auf einmal wird spontan gesprochen und es passiert ein unmittelbares Erfassen. Das kennt jeder. Weil diese Ungeteiltheit oder Ichlosigkeit kennt jeder. Also kann man auch überall drüber sprechen, aber es gibt da keine Agenda oder es gibt da nichts zu verfolgen, oder?
So ein Gefühl, alle darauf stoßen zu müssen oder so. Nee. Siehst du es dann als notwendig zu erwachen?
Siehst du es notwendig zu erwarten?
Also dieses Bedürfnis, nee, ich sehe es. Dieses Bedürfnis, es ist ja irgendein Bedürfnis da, wonach man
Ja, Sehnsucht nennt man es meistens.
genau, wo man eben irgendwie spürt, dass das, dass diese ganzen Konzepte da ist, wo man das Bedürfnis hat, da ist, fällt, dass irgendwas wegfällt. Also man, oder ich spüre es dann vielleicht als irgendwo hinkommen, aber letztlich ist es ja dann das Bedürfnis, dass was wegfällt, aber im eigentlichen Sinne ist es nicht notwendig, weil es ja eigentlich schon alles gut ist, ist wie es ist. Ich weiß nicht.
Das meine ich zum Beispiel, das meinte ich so, sich seiner eigenen Fragen bewusst zu werden. Was für ein Beweggrund oder was für eine Not steht hinter meiner Suche, die ich wenden möchte. Und dann passiert und so, und dann findest du dich hier wieder und dort. Dann passiert da eine spontane Begegnung oder ein Gespräch, bist hier im Satsang oder dort, ist da ein Darshan oder eine spontane Begegnung. Und vielleicht ist irgendwo der richtige Hinweis dabei oder meist hat es rund. Und die Notwendigkeit kann sich ablösen. Die Notwendigkeit, erwachen zu müssen, ist die Idee, die Suche zum Ende bringen zu können. Aber würde man die Suche zum Ende bringen, würde eine neue Suche aufbrechen. Weil es an sich eine energetische Struktur ist. Und das ist absolut radikal, einfach die Suche abzulegen.
Und der Teil, der sucht, den einfach zu sehen. Also ich spüre das auch als, also ich kann diese Energie spüren, diese Suchenergie. Also ich kann auch spüren, dass da was anderes ist, was das sieht oder was das sozusagen, wenn ich in dem anderen bin, als nicht notwendig erachtet und nicht sucht, aber ich kann auch dieses Suchen spüren. Das ist ja wie so ein, wahrscheinlich was hinterherlaufen oder, weißt du, wie ich meine?
Ist quasi so ein Genuss, das auszukosten. Also die Idee könnte da sein, ja, was mache ich jetzt damit? Hinterherlaufen und das erforschen oder hier bleiben und es auslaufen lassen? Keine Ahnung. Also eine. Um es eloquenter auszudrücken. Deine Natur ist Nichtwissen, Ahnungslosigkeit. That's great. Wir werden keine Antwort bekommen. Man kann ein Thema vortragen, du kriegst eine Antwort dazu. Morgen kommt das Thema wieder vorbei in einer anderen Konstellation und die Antwort passt nicht mehr drauf.
Also wäre es auch eine Möglichkeit, diesen Fokus in der Ahnungslosigkeit zu halten? Oder ist das auch wieder ein...
Es geht nicht.
Es geht nicht.
Also das kannst du versuchen, aber es geht nicht. Und das Schöne ist, wenn man das versucht, was unmöglich ist, gerade am letzten Wochenende hier zitiert, ich weiß immer noch nicht, wo es drin stand. Entweder in den Bhajans, den Nisargadatta jeden Tag gesungen hat, oder in einem Buch von Siddharameshwara. Da wurde ein alter Meister zitiert, der gesagt hat, indem wir das Unmögliche versuchen, erreichen wir es. Also es ging darum, das Absolute zu erreichen und zu realisieren. Und es ist seinem Wesen nach unmöglich. Aber indem wir das Unmögliche versuchen, erreichen wir es. Also der Versuch löscht dich aus. Welcome. Es gibt so zwei Tendenzen auf der Suche. Das eine ist Erlösung, das andere ist Auslöchung. Beides geht nicht. Beides ist immer nur eine Bewegung von Annäherung. Aber wenn das nicht ein Gespräch auf einer philosophischen Ebene statt ist, dann findet diese Annäherung statt. Und der, der sich annähern könnte, wird ausgelöscht. Oder das, was dazwischen steht, stand nie dazwischen, wird ausgelöscht. Das, was du bist, hat diesen Platz, der ersehnt wurde, nie verlassen.
Das heißt, man kann beides nicht erreichen, aber gleichzeitig findet beides statt. Dann.
Und man wird sozusagen die Täterschaft auf Körper- oder Objektebene und Täterschaft in einer formlosen Identität wird beides ausgelöscht. Das ist so das, was im Traum passiert. Und dadurch, dass das Täterschaft durch Ausrichtung, durch Praxis, durch Selbsterforschung, Meditation sich einfach vollzieht, weil es für denjenigen richtig und gut ist. Wird einfach nur derjenige ausgelöscht, der es tut. Wird einfach nur derjenige ausgelöscht, der es wahrnimmt. Und sozusagen geschieht ein Identischsein mit der Wirklichkeit oder dem Absoluten, was sich durch Form und Formlosigkeit spiegelt.
Also wegfallen des Täters, es ist, fällt weg, dass jemand was tut.
Die Idee des Handelnden oder dieser energetische Eindruck, der Handelnde zu sein.
So, man sieht nur noch Aktion, Reaktion im Wechsel.
Nicht mal das. Das ist ja genau das, was auf Täterschaft aufbaut, Aktion und Reaktion. Was dann übrig bleibt, ist einfach nur diese Totalität von Sein. Aktion und Reaktion braucht diese Täterinstanz oder diese Ich-Instanz, die was macht und dann was bei rauskommt. Oder sich von hier nach dort bezieht oder von da nach da. Es ist immer diese Gesamtheit von Sein, die mit sich in Bewegung ist.
Aber letztlich geht es ja schon natürlich, dass dieses, es ist ja schon eine Harmonisierung, das ist ja eine totale Harmonie in dem Moment. Es ist dann möglich, auch wenn es jetzt ein Konzept ist, aber wir sagen ja schon, das und das sind Handlungen, die gut sind oder die anderen beispielsweise schaden. Jetzt das ganz krasse Beispiel, was ja auch oft genannt wird, ist ein Mörder oder sowas. Ist das überhaupt dann noch möglich, dass jemand, der sich erkannt hat und in dem Moment, wo sich das so harmonisiert, dass dann überhaupt noch, ich sag mal, was Schadendes passiert, also was passiert, was schadet? Oder ist das dann nicht mehr möglich, weil sich das plötzlich auch dann ausgleicht irgendwie, sodass sowas nicht mehr möglich wäre? Weißt du, wie ich es meine?
Ja.
Und halt nicht was ganz so krasses, den Partner anschreien, obwohl er vielleicht nichts dafür kann oder sowas würde.
Das Problem an dem Punkt ist, dass wir hier einfach in einem Bereich rutschen, was ist richtig, was ist falsch. Handlungen geschehen, aber es gibt keine Handelnden. Das als Tatsache anzunehmen und zu akzeptieren und es zu untersuchen, habe ich das wirklich gemacht oder ist es passiert? Lässt die Frage gar nicht mehr aufkommen und lässt dich in dem zurück, was Frieden ist, oder lässt dich einfach mit dem sein, was sein ist. Der Olle, er hat die Leute angeschrien, ich weiß nicht warum. Seine Qualität von Verwirklichung ist immer noch da. Da saß so ein rauchendes Aas im Satsang und hat die Leute angeschrien. Das passt doch nicht in das Konzept von Harmonie und Frieden. Frieden ist unsere Natur und die gilt es zu verwirklichen. Wenn das realisiert ist, dass es da kein Handeln gibt, hält die Welt automatisch an. Nur für einen Moment. Es heißt nicht, dass wenn du rausgehst oder morgen auf die Arbeit gehst, dass es immer full stop ist. Aber in dieser Bereitschaft hinzuschauen, hält einfach alles an. Und allein das als einen Ausblick auf Wahrheit zu akzeptieren, es gibt keinen Handelnden, zeigt dir die Wirklichkeit. Also wir können gar nicht wissen, was Harmonie ist oder was Frieden ist. Wir wissen, was Frieden ist. Das ist der Moment, wo wir keine Vorstellung drüber haben. Wenn diese Gesamtenergetik von sein darf, stoßen wir auf diese große Harmonie. Und in diesem Traumgeschehen stoßen wir immer wieder auf richtig und falsch. Bloß ob das richtig und falsch ist. Ja, mein Gott. It's only concept. Es ist einfach nur ein Konzept, was sich ein Ich macht. Und wie ich vorhin sagte, dieser kollektive Raum, der ist sehr von Ich bestimmt. Deshalb taucht auch im Ich, in diesem, was ich Ich nenne, taucht auch ein Ich auf. Es ist einfach nur die Frage, ob ich dran festhalte. Wenn es keine Bedeutung mehr hat, schmilzt es einfach weg, fällt es einfach weg. Also das Erscheinen von Ich kann einfach nur der nächste Hinweis der Ichlosigkeit sein, weil niemand da ist, der die Identität hat.
Und es schmilzt weg, indem es in der Wahrnehmung einfach auftaucht und wieder dann geht.
Sein darf.
Sein darf, okay.
Es auftaucht, es geht, es durchschaut wird, es gefühlt werden darf.
Das heißt auch, oder hättest du noch mal einen Tipp, wenn man alleine ist für sich in der Stille, ist es, so nehme ich das wahr, oft einfacher für sich dieses alles so wahrzunehmen. Und wenn es dann in den Alltag geht, dann passiert das und das und das.
Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden, wenn es in den Eisschrank geht.
dass im Alltag viele Ablenkungen sind, ob du da einen Tipp hast, damit besser klarzukommen, um den Fokus zu halten, oder gilt es da auch einfach nur
Mantra-Praxis?
Form von ich sagen?
Ich würde ich nicht sagen. Entweder ist der Mantra geben in der direkten Begegnung oder du nimmst einfach diese Gottheit, die dir am liebsten ist. Oder ein Mantra von einem Guru, der das einfach so. Om Namah Shivaya ist wunderbar. Also da passiert nur die Totalität von Bewusstsein. Oder man könnte sagen, dein Wille geschehe.
Das sagt man sich dann immer wieder oder einmal?
Ständig.
Okay.
Und irgendwann hört es dann auch auf, wo das in ein Wortloses führt. Aber da, wo der Geist einsetzt, nimmst dann einfach lieber das. Und es ist wirklich alltagstauglich, weil im Alltag rennt man rum und denkt. Wie du gerade geschildert hast, man hier die Eindrücke, da das, da jenes, überall den Namen Gottes reingeben. Es beschreibt genau dieses Prinzip von Nicht-Täterschaft. Da ist einfach die Quelle, die sich als Gesamtheit ausdrückt und das ist, was sie ist. Fließt wieder zurück zu dir. Das Schöne mit der Mantra-Praxis, das ist, dass das persönliche Ich da eigentlich keinen Bock drauf hat. Und wo du merkst, der Punkt, wo du merkst, ja, ich habe Bock drauf, das ist wunderbar. Das heißt, du hast Lust oder du hast Freude an deiner eigenen Ichlosigkeit. Da geht es nicht mehr darum, dass ich einen Gewinn habe, sondern das ist wie, ich gebe mich einfach dieser Ichlosigkeit hin, die meine Natur ist, oder diese Gesamtheit von Sein ist. Das sind alte Worte, die sozusagen nah an der Quelle dran sind, wenn man seine Worte verwenden möchte. Da kommt dann eine ganz andere Qualität rein.
Und ich wäre das, glaube ich, Ramana.
Ja, super. Hat er ja auch manchen Menschen gesagt, dass sie seinen Namen wiederholen sollen. Genau, ein Wortlaut kenne ich nicht. Om Namo Ramana Bhagavan.
Ist der Gott, der letztlich in der Kirche angesprochen wird, über den geredet wird, eigentlich in der Essenz das gleiche wie der Gott, der hier gemeint ist?
Ja.
Du hast das nicht allen Menschen bewusst dann.
Genau, und es sind auch nicht allen Lehrern oder Priestern bewusst.
Sondern es wird oft wieder eine Person gleichgesetzt, die auch wieder Erwartungen und Wünsche und Vorstellungen hat, aber nicht.
Oder zwischen Stufen eingebastelt. Wobei so ein direkter Weg dann auch Stufen beinhaltet, aber die führen halt nirgendwo hin. Du machst die Herausforderung und die führt immer nur zu dir. Und dann haben wir ja die Frage, wer bin ich, wenn man das sozusagen ausformulieren möchte.
Nur ist die Frage dann nicht bewusst.
Sie ist nicht notwendig in dieser Direktheit von Erleben. Wobei sie sich einfach auch vollziehen kann. Einfach ein kleines Geschehen. Alltagsgeschehen, ganze Zeit einfach das getan, was anstand, unterwegs gewesen. Mantra ist einfach nebenbei gelaufen. Und auf einmal ist mittendrin, und das, was da passiert ist, war einfach wie Meditation. Und mittendrin ist die Frage, wer bin ich, aufgetaucht und hat einfach was eröffnet, was. Ja, wow. Das macht man nicht. Also das macht man nicht in dem Sinne von, man kann sich nur hinwenden, man kann nur offen dafür sein. Der Rest geschieht einfach.
Und wenn du jetzt gerade sagst, Gedanken sind abgelaufen, geht es dann, also innerlich setzt man dann den Fokus auf das Mantra, auf die Worte des Mantras, merkt aber, dass ein Gedankenstrom im Hintergrund läuft? Oder gilt es auch, die Gedanken sich anzuhören oder zu versuchen, zu hören, was sie sagen?
Das Geschehen kann ja aus verschiedensten Perspektiven stattgefunden werden. Worum es einfach nur darum geht, das Gesamtsetting einfach zu erleben und das führt einfach zu dir zurück. Und in diesem Dir selbst gibt es kein Ich selbst.
Ich hätte das Gefühl, so, dass wenn ich jetzt anfange, ein Mantra dann auch zu sagen, dass ich ja letztlich dann in dem Moment das Gefühl habe, oder ich muss was tun, um den Fokus zu behalten.
Ja, du fragst ja die ganze Zeit, was kann ich tun? Fragst die ganze Zeit, was kann ich tun? Hast du einen Tipp für mich? Welche Haltung, welche Richtung? Das ist genau dieses, was kann ich tun? Und diese Mantra-Praxis ist ohne Tun. Selbsterforschung ist ohne Tun, auch Meditation ist ohne Tun. Und wenn du dich dabei erwischt, dass du Das ist der Punkt, wo Identifikation ist. Also einfach hinschauen. Und dieses Hinschauen, das darf zu dir führen. Viele, viele Menschen, die die Praxis machen, die Japa-Mantra oder Nama-Mantra, ja, am Anfang ist es natürlich ein Üben oder ein bisschen ausprobieren oder damit vertraut werden. Was dann meistens gesagt wird, ich stelle immer wieder fest, es passiert ohne mich. Ich stelle immer wieder fest, es passiert ohne mein Zutun. Und da liegt einfach eine Erleichterung drin, da liegt sogar eine tiefe Freude drin. So zu merken, wow, da ist eine Qualität drin, da ist wie eine Ausrichtung oder innere Haltung drin. Aber das geschieht ohne mich. Ich habe mich dem einfach so ein Stück weit geöffnet, jetzt merke ich so, das passiert immer wieder, es ergreift mich immer wieder.
Es ergreift mich, dir noch eine praktische Frage zu stellen.
Genau.
Und zwar über dir hängen drei Bogen aus an der Wand. Irgendwie
noch einer.
Dann noch einer. Ja, ich finde aber, die drei sind irgendwie so schön auch harmonisch ausgerichtet. Und du hast eben auch davon gesprochen, du fährst weg und unter anderem auch an einem Platz, wo du Bogen schießen kannst.
Mhm.
Also es ist immer noch etwas, was dich sehr anzieht.
Ich warte noch auf die praktische Frage.
Ja, die praktische Frage. Irgendwie, ja, kannst du noch was darüber sagen, wie das ist und was dich daran anzieht und das Ausgerichtetsein in dem Moment, wo der Pfeil losfliegt oder vorher schon?
Nee, es hat immer wieder was anderes. Es hat immer wieder andere Aspekte, die es einfach so zeigt. Und das finde ich einfach erstaunlich. Manchmal zeige ich Menschen auch hier in dem Setting das Bogenschießen und wenn die Menschen dann den Bogen halten können und wenn ich einen Grundgeschmack davon gegeben hat, wie man den Bogen aufs Ziel ausrichtet, dann sage ich, es geht nicht ums Zielen, es geht nicht ums Treffen, es geht nur um die Ausrichtung, um einen guten Stand, um die Ausrichtung, Anspannung und Loslassen. Und alles ist ein Volltreffer. Es ist wirklich so ein das mag ich an dem Sport. Du bist einfach auf dich selbst ausgerichtet. Das Zielen oder das ist alles oder dass man trifft, das ist so beiläufig.
Und auf die anderen treffen oder erst recht wahrscheinlich.
Ja. Also wie in der Welt, jeder hat einen anderen Blick darauf, jeder hat ein anderes. Ich habe mir viel angeschaut in der Bogensportwelt und das ist auch interessant. Aber für mich ist das Bogenschießen dasselbe wie Selbsterkundung. Das, was ich bin, das Selbst richtet sich auf sich selbst aus und zielt auf sich selbst, obwohl dieses Selbst, auf das es sich ausrichtet, meinetwegen 15 oder 30 oder 130 Meter entfernt ist.
130 Meter.
Ich schieße zurzeit mit einem koreanischen Bogen, die schießen bis zu 300 Metern weit und sehen das Ziel gar nicht mehr. Also das entspricht so ein bisschen diesem Prinzip, indem wir das Unmögliche versuchen, erreichen wir es. Weißt du,
Nachhaltig.
so, wenn man einfach einen Grundgeschmack hat für die Technik, dann findet die Ausrichtung in einem selber statt und nicht in 130 Meter Entfernung oder in Analyse, was auf dem Weg passieren könnte. Was auf dem Weg passieren könnte, findet hier statt. Das war zum Beispiel eine interessante Erfahrung, bei Wind zu schießen, bei wirklich stürmischem Wind. Ja, der Wind, der auf dem Weg passiert, passiert auch hier. Und dann allein durch diesen Geschmack von Sein und dem, was da gerade stattfindet, mein Gott, jeder Pfeil ist in die Mitte gegangen. Einfach weil es keinen Abstand gibt. Es ist einfach ein Spiel.
Ja, ich habe jetzt keine Fragen mehr.
Ich habe auch keine mehr.
Ich habe auch keine Fragen mehr.
Auch keine Antworten.
Jetzt passt.
Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
Danke
Ja,
dir.
vielen Dank
Gerne.
Die Zeit.
für die Worte und auch
Ja.
was dazwischen war.
Ja, gute Begegnung war das. Schön.